Lieber Pater Stark, lieber Martin, vielen Dank für die Einladung, heute hier zu predigen in St. Michael, dieser großartigen Kirche mit der wunderbaren Tradition der Jesuiten, angesichts der heiligen Maria Magdalena, angesichts des Kreuzes, das über uns aufgerichtet ist. Danke für die Einladung, ich bin sehr, sehr gern hierher gekommen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, was wäre, wenn sich unsere Kirche in ein Ungeziefer verwandelte? Was wäre, wenn wir zu einem Ungeziefer würden, abstoßend, wachsend, so dass die soziale Kommunikation mit unserem Umfeld eine Katastrophe würde? Was wäre, wenn die Verwandlung von Franz Kafka aus dem Jahre 1912, die Verwandlung von Gregor Samsa, eine Blaupause wäre für unsere Kirche? Gregor Samsa, der sich plötzlich, ein Handlungsreisender, von einem Tag zum anderen verwandelt in ein Ungeziefer, die Familie fremdelt, seine Schwester Grete, die an sich durch ihn finanziert werden sollte, stellt ihm das Essen vor die Tür. Am Ende ist es nur noch peinlich. Die Familie verabschiedet sich und er stirbt. Einen fürchterlichen Tod der Einsamkeit. Nein, wie kann sich die Kirche verwandeln? Wie kann sie transfiguriert werden? Wie kann sie eine Metamorphose eingehen, so dass sie Halt findet im Herrn, im Kreuz, das über uns aufgerichtet ist, Halt findet in Gott, so wie Maria Magdalena mit Leidenschaft sich an ihn klammert, um aus diesem Halt in eine neue Haltung zu kommen? Wie geht eine Verwandlung der Kirche, so eine innere Umkehr, dass wir glaubhafte Zeuginnen und Zeugen der frohen Botschaft sind? Als könnte man die These aufstellen, keine Metamorphose der Kirche ohne die Armen, keine innere Erneuerung der Kirche ohne eine vorrangige Option für die Opfer. So wie Maria Magdalena, so wie ihr Herr Jesus. Lukas, das 9. Kapitel, wir haben gerade die Zeilen gehört. Der Aufstieg Jesu mit seinen Ängsten, die er immer bei sich hat, wenn es dramatisch ist, wenn Schlüsselmomente anstehen, Petrus, Johannes und Jakobus. Hinauf zum Berg Tabor, der Weg ist anstrengend, nicht leicht. Und dann heißt es bei Lukas, Jesus betet, gibt sich dem Urgrund hin, wie die Mystiker sagen, dem Fünklein, dem göttlichen Fünklein, vertieft sich in Gott und, wie bei Mose, als er sich auf den Berg begibt, um mit Gott, Yahweh, in eins zu sein, geschieht eine Verwandlung, die so ist, dass er selbst nicht spürt, wie Mose, der leuchtend vom Berg hinabsteigt, strahlt Jesus ebenfalls aus. Er leuchtet, verklärt die Jünger, erschrocken, fallen zu Boden. Die Verklärung taucht bei verschiedenen Evangelisten auf. Hier und da im Griechischen steht das Wort Metamorphose, was so viel heißt wie eine tiefe, durchgreifende Verwandlung, so als flösse neues Blut in unseren Adern, so als hätten wir eine völlig neue Energie, ein neues Leben aus einer neuen, tieferen Innerlichkeit heraus. Die Metamorphose. Auch Der römische Dichter Ovid wusste in seinen Metamorphosen, es gibt keine tiefgreifende Umwandlung, keine Metamorphose ohne die Wirkung und das Tun des Göttlichen. Und die Wirkung der Metamorphose ist fundamental, weil sie im buchstäblichen Sinne des Wortes die Menschen umhaut. In der orthodoxen Tradition, in der Schule der Ikonenmaler, ist das Malen der Verklärung Jesu, der Transfiguration, immer die erste Ikone, die die Maler in den Ikonenschulen schreiben. Und man sieht immer wieder die gleichen Szenen, einen Berg und die Jünger auf den Kopf geworfen, die Füße gen Himmel, der Kopf nach unten, fragiler, zerbrechlicher geht menschliches Leben nicht. Es haut sie um. Und diese körperliche Umkehr zeugt von der Umkehr der Verhältnisse, der Umkehrung aller Werte, einer Neubewertung des Lebens und der Grundlage dessen, was trägt. Die Neuverortung in Gott, die Transfiguration, die Metamorphose Jesu, hat einen Kontext. Der Kontext ergibt sich sowohl bei Lukas als auch bei den Evangelisten Matthäus und Markus aus den Kapiteln zuvor. In allen Kapiteln ist die Rede davon, dass Jesus sich berühren lässt. Es geht um die Hinwendung zu den Bedrängten, Kranken, den Leidenden, den Menschen in Not, zu den Opfern. Eine großartige Szene, eine Schlüsselszene einmal bei Matthäus und bei Markus ist die Begegnung mit der sogenannten Syrophönizierin oder auch der kanaanäischen Frau. Jesus lässt sich ein auf eine Frau, die im Grunde genommen völlig am Rand stand in einer patriarchalischen Gesellschaft. Ihr Kind, schwer krank. Diese Frau wendet sich an Jesus und sagt, bitte, bitte, tu was für meine Tochter. Bitte, ich habe gehört, du bist ein Heiler, ein Heiland. Heile meine Tochter. Und das sagt eine Frau in einer patriarchalischen Gesellschaft, eine Ausländerin, keine Jüdin, einer fremden Religion. Und Jesus reagiert abweisend. Was habe ich mit dir zu tun? Ich bin für das jüdische Volk da, aber nicht für Fremde, schon gar nicht für Ausländer und schon gar nicht für Heretiker und Ketzer. Eine latente Arroganz. Und die Frau sagt, vielleicht, weil Jesus ihr vorwirft, wir haben mit den Hunden nichts zu tun. Ich bin da für die verlorenen Schafe des Hauses Israels, aber nicht für die Hunde. Und die Frau greift das Bild auf und sagt, ja, und selbst wenn ich wie ein Hund, eine Hündin wäre im richtigen Leben, auch vom Tisch fallen doch auch Krümel ab und Brosamen. Dann gib mir wenigstens von den Krümeln. Und Jesus ist zutiefst schockiert, entsetzt über sich selbst. Und das war in seinem Moment, wenn Sie so wollen, liebe Schwestern und Brüder, ein Schlüsselmoment, eine Umkehr, die Begegnung mit der Betroffenen, die körperliche Begegnung mit dem Opfer, sich einlassen auf eine Not, hat ihn derartig gewandelt, umgekehrt, dass er offen war und tiefer sich öffnete für den Urgrund der Welt, für seinen Vater, für unseren Schöpfer. Aus der Begegnung mit der kananäischen Frau, der Syrophönizierin und den anderen Kranken ergab sich die Voraussetzung für die Verklärung auf dem Berg Tabor, so dass wir sagen können, die Begegnung mit den Armen, mit den Bedrängten führte Jesus dazu, dass seine eigene Metamorphose ihn öffnete für die Armen und dass unser Glaube, der christliche Glaube, als Grundlage hat, es gibt keine innere Erneuerung unserer Glaubensgemeinschaft ohne eine vorrangige Option für die Opfer. Die Umwertung aller Verhältnisse. Es gibt ein sehr schönes Beispiel in unserer jüngeren Kirchengeschichte, was das konkret bedeutet, nämlich am Beispiel des Lebens von Pater Rutilio Grande, dem Jesuiten aus San Salvador. Pater Martin Meyer, ehemals Chef der Zeitschrift Stimmen der Zeit, war selbst in San Salvador, ist um Haaresbreite einer Ermordung entkommen und er berichtet über, wenn Sie so wollen, die Metamorphose von Oscar Romero, dem Erzbischof von San Salvador, über seinen Mitbruder Rutilio Grande. Rutilio Grande, ein junger Mann aus armen Verhältnissen, nördlich von San Salvador, der Hauptstadt, aufgewachsen, gut 30 Kilometer in der Nähe von Aguilares, wächst auf, 1928 geboren, macht die ordensüblichen Studien, nachdem er 1945 den Jesuiten beigetreten ist, in Ecuador, Venezuela, Spanien und Belgien. Er kommt zurück, gescheit, warmherzig. Als solcher wird er eingesetzt in der Ausbildung der künftigen Priester im großen Priesterseminar in San Salvador. Ein großer, begeisterter Mann des Zweiten Vatikanischen Konzils, des Aufbruchs in der katholischen Kirche, vor allem 1968, das Dokument von Medellin hat dies angetan und auch die Option für die Armen aus der Generalkongregation 1974-75 der Jesuiten. Den Seminaristen sagte Pater Rutilio Grande wörtlich, ich zitiere ihn: Wir brauchen warmherzige Seelsorger, die ein Herz haben für die Menschen. Wir brauchen keine klerikalen Bosse. Wir brauchen Menschen, deren Herz sich öffnen lässt, die einen Blick haben für die Armen. Mit solchen Sätzen macht er sich keine Freunde bei den Oberen, keine Freunde bei den Bischöfen. Und deshalb wurde er auch nicht Rektor des Seminars. Es war, wenn Sie so wollen, ein Karriereknick. Aber er blieb sich treu. Ging dann zurück in seine Heimat Aguilares, 32 Kilometer nördlich von San Salvador, wo er sich der Landbevölkerung annahm, jenen Menschen, die darunter litten, dass ihnen die Grundstücke genommen wurden. Er war bei den Campesinos. Anfang 1977 gab es Aufstände gegen die Unterdrücker, gegen die großen Latifundien. Am 13. Februar 1977 nahm er an einer Demonstration teil gegen die Ungerechtigkeit im Namen Gottes. Er sagte, Gott ist nicht jemand, der in der Hängematte liegt über den Wolken. Nein, Gott setzt sich ein für die Armen. Er will, dass wir den Weinberg Gottes gestalten, das Reich Gottes auf Erden. Er nimmt teil an der Demo, hält einen Gottesdienst und predigt an diesem 13. Februar 1977. Und er sagt, es ist gefährlich, in unserem Land ein Christ zu sein. Es ist gefährlich, ein Katholik zu sein. Es ist gefährlich, das zu sagen, was wahr ist. Denn unter uns gibt es Katholiken, die behaupten, sie seien Katholiken. Aber sie bringen die Armen um. Und dann zählt er die mit Namen auf und sagt, in jedem Armen, der umgebracht wird, kreuzigen sie Jesus Christus noch einmal. Und führt weiter fort, es ist gefährlich in unserem Land die Bibel zu lesen. Bald wird man dahin gehen, den Import der Bibel an der Grenze zu stoppen. Und fährt weiter fort, sollte unser Herr Jesus Christus eines Tages wiederkommen, wird man ihn in Chalatenango, dort wo die Grenze verläuft, an der Grenze abfangen. Man wird ihn festhalten, diesen jüdischen, aufsässigen Revolutionär, diesen Verrückten, der die Leute krank macht mit seinen irren Ideen. Und man wird ihm sagen, er ist ein antidemokratischer Held, jemand, der die Ordnung zersetzt und jemand, der gegen Gott spricht. Und am Ende wird man ihn nochmal kreuzigen. Diese Predigt war sein Todesurteil. Vier Wochen später, am 12. März 1977, also gestern, vor 45 Jahren, war er auf dem Weg zum Gottesdienst mit Manuel, dem 77 Jahre alten Küster, und Nelson, ein 16-jähriger junger Mann, Ministrant. Paramilitärische Einheiten in Kooperation mit der San Salvadorianischen Nationalgarde lockten ihn in ein Zuckerrohrfeld und erschossen alle drei mit Maschinengewehren. Damit nicht genug. Die Toten wickelten sie ein in Tücher, schleppten sie auf ihren Lastwagen mit und legten sie in seine Heimatkirche Aguilares vor den Altar. Am selben Abend kam Oscar Romero, ein Mann aus der gehobenen bürgerlichen Schicht, ein Freund von Pater Tilo, wie sie ihn in der Landbevölkerung liebevoll nannten, Pater Tilo Rutilio Grande. Oscar Romero sah seinen Freund, dessen soziale Ideen ihm ursprünglich zu weit gegangen waren, und er war erschüttert. Er ließ sich sein Zimmer zeigen, in dem er gewohnt hatte, und murmelte, das ist überliefert, Tilo hat wirklich in Armut gelebt. Wenige Tage danach hat er Oscar Romero für das gesamte Bistum erlassen, dass am 20. März keine Gottesdienste stattfinden sollten, keine Eucharistiefeiern im Land, sondern nur eine einzige Messe in der Kathedrale in San Salvador. Die Regierung war dagegen. 100.000 Menschen nahmen daran teil. Oscar Romero wurde durch das Lebenszeugnis von Pater Rutilio Grande so bewegt, dass er innerlich umkehrte. Der Kontakt mit den Armen, mit den Opfern, ließ ihn das bürgerliche Denken aufgeben. Er kam nicht mehr von oben, sondern von unten. Man kann sagen, dass Rutilio Grande Oscar Romero bekehrte. Kein geringerer als Papst Franziskus, der heute vor 9 Jahren im Konklave als Jorge Bergoglio zu Papst Franziskus gewählt wurde, kein geringerer als er sagte: Oscar Romero ist ohne das Lebenszeugnis von Rutilio Grande nicht zu denken. Denn keine Metamorphose der Kirche ohne die Armen, keine innere Erneuerung unserer Kirche ohne eine vorrangige Option für die Opfer. Pater Andreas Bartlock schreibt über diese Szene: 3 Jahre später wird auch Oscar Romero ermordet. Seine Umkehr, seine Hinwendung aus Gott zu den Armen war sein Todesurteil. Wenn wir in unserer Kirche von einer Umkehr der Kirche sprechen, wir müssen danach sehnen, heißt es, angesichts der Krise unserer Kirche im Umgang mit der sexualisierten Gewalt, angesichts vieler Missstände in unserer Kirche, angesichts des Krieges in der Ukraine, angesichts der Tatsache, dass in der Ukraine Kinderkrankenhäuser beschossen werden, Geburtsstätten, und man sich schon fragen muss, ist das der Beginn nicht nur eines Krieges, sondern eines Genozids, ein neuer Völkermord? Angesichts all dessen müssen wir uns fragen, die innere Erneuerung der Kirche, geht sie nicht aus von der Haltung der Transfiguration, der Metamorphose Jesu auf dem Berg oder wie Maria Magdalena hier? Keine Metamorphose ohne die Armen, keine innere Erneuerung der Kirche ohne eine vorrangige Option für die Opfer oder wie Maria Magdalena für das Opfer schlechthin. Amen.